Fever Pitch, der Fußballpodcast. Heute mit Malte Asmus.
Herzlich willkommen zum Fever Pitch Podcast am bundesweiten Tag des Morgenmuffels. Da begrüße ich einen Gast, der nach dem 3:3 von Eintracht Frankfurt gestern gegen die Bayern heute sicherlich nicht mufflig, sondern ich glaube ganz gut gelaunt aus den Federn gekommen ist. Basti Red ist da, Podcaster, Frankfurter Original und vor allem Fußballexperte und Eintracht-Fan. Hallo Basti.
Gute und Grüße in die Runde.
Du warst gestern natürlich im Tempel des Spektakels.
Ich war gestern da tatsächlich, aber auch ein bisschen meine Stimme da gelassen, das hört man vielleicht ein bisschen, war wild gestern Abend.
Definitiv. Und deine Stimme, hatte die sich denn vom Donnerstag schon wieder erholt gehabt? Du warst ja auch in Istanbul mit dabei und hattest da ja auch einigen Grund zu jubeln.
Das ist wahrscheinlich der Grund, warum es jetzt wirklich dem Ende zugeht, weil in Istanbul mussten wir sehr viel aus unseren Stimmen rausholen, um mit Beşiktaş mitzuhalten. Hat am Ende funktioniert, auf den Rängen und auf dem Platz. Ja, und gestern war es halt auch wieder wild. Wirklich sehr intensive Spiele, diese zwei, kurz nacheinander. Die Eintracht ist auf jeden Fall jetzt in die Saison reingekommen.
Das kann man definitiv so sagen. Spiele gegen Bayern ja sowieso für Frankfurt immer ganz besondere Festtage. Ich erinnere mich da als Bayern-Sympathisant an doch ein paar Ergebnisse, wo es dann aus bayerischer Sicht zumindest nicht so gut lief. Letzte Saison war da mal so ein 5-1 dabei und das war ja nicht das einzige in der jüngeren Geschichte. Warum ist das immer so besonders?
Eigentlich war es 5-1 so das Standardergebnis, also sind wir fast ein bisschen enttäuscht über das 3:3 gestern. Nee. Ja, ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich, das sind zwei große Vereine und Bayern ist halt trotzdem auch immer ein Verein, den man ärgern will, wo die Spieler, die auf dem Platz stehen, besonders motiviert sind, die Fans sind motiviert. Ich glaube, das liegt an Eintracht und an Bayern und am Ende auch daran, dass es nicht mehr so viele von diesen Knallerspielen gibt in dieser Bundesliga, die halt auch Vereine hat, die nicht so interessant sind.
Aber das war gestern definitiv sehr, sehr interessant. Jetzt machst du ja verschiedene Podcasts. Du machst Fußball-Podcasts, hast aber auch einen Gerichtspodcast. Verurteilt heißt der. Wenn du ein Urteil sprechen solltest zum Saisonstart von Eintracht Frankfurt und natürlich auch zu dieser zurückliegenden englischen Woche. Wie fällt denn da das Urteil aus?
Das fällt sehr positiv aus. Es fällt auch überraschend positiv aus, weil man nicht genau wusste, okay, wie kann man diesen Saisonstart jetzt einordnen? Jetzt kommen halt die Spiele, wo es wirklich knackt. So, du spielst in Istanbul, du spielst zu Hause gegen Bayern. Das ist halt dann doch nochmal was anderes als zu Hause gegen Hoffenheim oder in Kiel. Deswegen wusste man nicht genau, ist der Hype real? Und das Urteil lautet, der Hype is real, zumindest aktuell.
Ja, Platz 13, Platz 3 mit 13 Punkten, so muss man sagen. Schlagdistanz zur Spitze ist da. Jetzt kurz vor der zweiten Länderspielpause, vor Saisonbeginn, Hand aufs Herz, hättest du damit gerechnet?
Nein. Also da bin ich ganz ehrlich, ich war vor Saisonbeginn immer noch 50-50. Für mich war das auch dann nicht der erste Spieltag, sondern der 35., weil man das Gefühl hatte, okay, die Geschichte der Eintracht baut auf dieser letzten Saison auf, wo man nicht genau wusste, in welche Richtung geht das. Es war nicht geil, es war aber auch nicht schlecht. Und man konnte sich alles vorstellen. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass die Eintracht zu dem Zeitpunkt jetzt in der Krise steckt, dass man nicht genau weiß, okay, war es richtig, am Trainer festzuhalten? Und die Antwort ist auf jeden Fall sehr deutlich gegeben worden, dass es richtig war. Und auch sehr beeindruckend gegeben worden, die Antwort, dass es richtig war, am Trainer festzuhalten. Weil man das Gefühl hat, die ein oder andere Sache, die da letztes Jahr aufs Gleis gebracht wurde, zahlt sich jetzt aus.
Dann gucken wir doch mal etwas genauer in dieses 3:3 gegen die Bayern.
Das Thema des Tages.
Wir hatten am Freitag Sonja Pahl, die Sportchefin von Hitradio FFH, hier zu Gast im Podcast für die Vorschau. Und die hat mal so ein bisschen in diese Seele der Eintracht-Fans geblickt. Die war auch vor der Saison unterwegs natürlich und war beim Fanfest und hat da schon Leute getroffen, die gesagt haben, oh, wir haben die Chance, definitiv diese Saison vielleicht sogar um die Meisterschaft mitzuziehen. Sehr objektiv gesehen, sehr optimistische Fans offensichtlich, die da so standen. Ja, sie hat es ein bisschen realistischer dann versucht einzuschätzen, aber die Stimmung war auf jeden Fall da. Was sie aber gesagt hat, es ist ja sehr typisch für Frankfurter Fans, dass die zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt sehr schnell wechseln können, manchmal eben auch in 90 Minuten. War das gestern bei dir auch so der Fall?
Nee, ich halte das auch für ein Vorurteil tatsächlich. Ich glaube, die große Masse der Eintracht-Fans kann die Geschichte schon einschätzen und diese letzte Saison war halt schwer einzuschätzen. Deswegen verstehe ich nicht, dass der ein oder andere vor der Saison gedacht hat, wir können deutscher Meister werden. Das überrascht mich ein bisschen, weil das natürlich dann auch, wenn man das denkt, Enttäuschung zur Folge hat, wenn es nicht so ist. Aber ich glaube schon, dass diese Saison sich anders anfühlt als letzte Saison. Ich glaube, es ist eine Euphorie entstanden. Es ist wieder so, dass man das Gefühl hat, man fühlt was. So, man fühlt was. Man hat letzte Saison das Gefühl gehabt, man muss so an sich selber und an der Eintracht und an dem Umfeld rütteln, damit irgendeine Emotion rauskommt. Das ist jetzt nicht der Fall. Jetzt ist es wirklich so, dass man komplett auf Strom ist. Spätestens in Istanbul war das der Fall. Dass du in Istanbul standest und dachtest, okay, geil. Das kam auch ein bisschen unerwartet. Diese Leistung, diese Stimmung auf den Rängen, dieses Europacup-Feeling, wo man auch nicht wusste, kommt das mit dem neuen Modus? Kommt das, weil das jetzt auch schon die gefühlt 6., 7. Saison Europapokal in den letzten Jahren ist? Mhm. Und es kam. Und es kam. Und es hat sich beim Bayern-Spiel halt auch gezeigt, dass irgendwie wieder so diese Luft im Stadion, die kann man wieder irgendwie sehen oder die kann man irgendwie wieder greifen. Es ist auf jeden Fall irgendwie, es brennt wieder.
Matchplan aufgegangen, das war das, was man so von den Frankfurter Verantwortlichen hörte, von Dino Topmöller, zumindest so nach außen vertreten. Hattest du während der 90 Minuten irgendwann mal Zweifel an dieser Herangehensweise der Eintracht, dieses defensiv sehr kompakt stehen und dann eben mit diesen Nadelstichen darauf zu setzen, was ja am Ende zumindest offensiv funktioniert hat?
Ich hatte große Zweifel. Ich hatte richtige Angst. Ich war sehr beeindruckt von den Bayern. Das muss man halt auch dazu sagen. Das gehört auch dazu. Das war nicht nur die Eintracht, die sich tief hinten reingestellt hat, sondern das waren auch die Bayern, die uns hinten reingedrängt haben. Also als das Spiel losging, nach ein paar Minuten dachte ich schon, okay, das ist Bayern im Game-Mode. Das ist wirklich eine starke Mannschaft. Du hast teilweise Stafetten gehabt, wo du gedacht hast, ich muss kurz mal links auf die Bank gucken, ob da Guardiola steht. Weil die Bayern wirklich sehr dominant waren und dann ist irgendwann merkwürdigerweise dann halt gar nicht durch die Dominanz das Tor gefallen, dann durch eine Standardsituation, aber folgerichtig. Und für mich kamen diese beiden Tore völlig aus dem Nichts, weil es waren halt auch die ersten zwei Chancen und auf einmal führst du die in diesem Spiel und wusstest zu dem Zeitpunkt gar nicht genau warum, aber wahrscheinlich ist das für mich als Fan auch dann schwerer zu durchblicken, weil ich ja den Matchplan nicht kenne. Er hat schon Sinn gemacht, weil du wusstest, dass die Bayern, wenn die so hoch stehen, die auch Platz geben und du hast vorne die Qualität, um das auszunutzen. Du musst dann aber auch, wenn du diese Räume bekommst, das direkt nutzen und das hat die Eintracht gemacht. Also insofern ist der Plan schon aufgegangen. Während des Zuguckens hat man diesen Plan halt nicht so gefühlt, weil man die ganze Zeit dachte, Leute, geht doch mal ein bisschen raus, schiebt doch mal ein bisschen raus, dass das nicht so drückend wirkt. So, aber am Ende gibt das Ergebnis dem Matchplan dann recht.
Aus Bayern Sicht hat man eher das andere gedacht. Mach da hinten doch vielleicht nicht zu, schieb doch nicht zu weit nach vorne, sondern vielleicht einer, der da noch ein bisschen aufpasst, weil das ja schon gegen Leverkusen, gut, da ist es nicht so zum Tragen gekommen, da fiel das Tor ja auf andere Art und Weise, aber gegen Aston Villa natürlich, da war es dann doch schon genau so, dass es auf die und die Art eben zustande kam.
Ja, man muss halt aber auch sagen, die Eintracht hat Matchglück gehabt, die Eintracht hat sich das Matchglück erarbeitet, die hat eine sehr gute Chancenverwertung gehabt und am Ende muss sich Bayern das gefallen lassen, dass die aus der Dominanz, die sie ausgestrahlt haben, zu wenig gemacht haben und die Eintracht, warum soll die Eintracht das nicht ausnutzen, wenn die Räume sich bieten und Bayern hätte ja wahrscheinlich auch wissen können, dass da vorne aktuell wirklich eines der interessantesten Sturmduos vielleicht sogar in Europa zusammenspielt, was Omar Marmoush da abgerissen hat, war ja völlig wahnsinnig. Also diese Läufer haben mich tatsächlich an Ante Rebic im Pokalfinale erinnert. Diese Power, die er hatte, wo Upamecano wahrscheinlich immer noch links und rechts gerade guckt, wo Marmoush an ihm vorbeigerannt ist. Das ist beeindruckend gewesen, weil das Spiel hat es eigentlich nicht hergegeben. Und die Eintracht hat das über Mentalität und ja über diese Schnelligkeit geregelt. Obwohl es ja dann wirklich so aussah nach dem 3-2, dass Bayern jetzt irgendwie so ein bisschen den Fuß drauf hat auf diesem Spiel und dann die Eintracht auch nicht mehr so viel Chancen kreieren konnte, aber halt geduldig gewartet hat, bis dieser eine Moment halt noch kommt. Und der kam dann, da hat man es nicht genutzt mit Ebimbe die Chance und dann hat man gesagt, nee, dann machen wir es halt nochmal. Und dann, ich glaube, symbolisch für dieses Spiel ist, glaube ich, so ein bisschen die Torvorbereitung vom 3-3. Also wie Ebimbe sich da reinklatscht in diesen Kopfball, dann einen halben Salto macht, auf dem Rücken klatscht, während Marmoush durchstartet und das mit einer Selbstverständlichkeit reinwichst, das Ding. Ich glaube, das hat so ein bisschen dann am Ende zum Schluss das Spiel zusammengefasst.
Wie sehr ärgern dich vor dem Hintergrund, dass es offensiv eben so gut klappte, 3 von 5 Schüssen aufs Tor drin waren, dass hinten diese 2 Gegentore gefallen sind, die ja nicht unbedingt hätten fallen müssen. Mit ein bisschen mehr Konzentration vielleicht, mit ein bisschen enger stehen, wäre das vielleicht zu verhindern gewesen? Oder siehst du es anders?
Ja, darüber hat man sich tatsächlich im Nachhinein so ein bisschen geärgert, weil du es halt geschafft hast, dass die Dominanz der Bayern sich gar nicht auf die Anzeigetafel widerspiegelt. Du dann aber so einfache Dinger frisst nach Standardsituation. Also diese kurze Ecke ist ja wahnsinnig. Das ist ja Kreisklasse verteidigt so. Das Tor kassierst du halt nicht nur gegen Bayern, sondern das kassierst du dann wahrscheinlich auch gegen Elversberg, wenn du das so verteidigst, wie du es verteidigt hast. Und wenn dieses Spiel plus deine Zuversicht, die du ausstrahlst, dir das hinlegt, dann ist es natürlich ärgerlich, wenn du dann die Tore so einfach erschenkst, weil das wäre nicht nötig gewesen. Das war kein Ausdruck der Dominanz der Bayern, sondern das war ein Ausdruck, ja, von Abstimmungsschwierigkeiten. Aber dieser Gedanke ist auch schnell wieder verschwunden, weil ich glaube, man kann sich als Eintracht-Fan unterm Strich niemals beschweren, dass dieses Spiel 3-3 ausgeht. Ich glaube, Thomas Müller hat es nach dem Spiel gesagt, von 15 Spielen gewinnt Bayern 13. Ich würde sogar sagen 14, weil die Statistiken eindeutig für Bayern gesprochen haben und die Eintracht ja einfach effizient an den Tag war und trotzdem auch die letzten Wochen mit sich getragen hat. Und so ein bisschen hat mir das eine Bestätigung gegeben, dass ich in der letzten Saison richtig sauer war, dass man den Start so verschlafen hat, weil man jetzt gesehen hat, was dir ein guter Start einfach auch für ein Selbstverständnis geben kann auf dem Platz und was für eine Zuversicht auch in Situationen, wo es vielleicht nicht so gut aussieht. Sondern die Eintracht hat sich jetzt durch diesen Saisonstart wirklich auch ein Selbstvertrauen erarbeitet, was wichtig in solchen Spielen ist, weil das dann dafür sorgt, dass du dann in der 94. Minute trotzdem noch die Power hast zu sagen, ey, ich zieh jetzt durch.
Jetzt kommen aber gerade die Länderspiele jetzt, die Länderspielpause, von daher würdest du sagen, zum ungünstigsten Zeitpunkt für Eintracht Frankfurt, weil gerade dieser Flow einfach da ist.
Nee, ich glaube, es ist ganz gut, wenn man jetzt mal einen Schritt zurückgehen kann und sagen kann, okay, das war der Saisonstart. Hier an der und der Stelle müssen wir vielleicht auch noch Sachen verbessern, das darf man nicht vergessen. Die Eintracht hat sich das Spielglück zwar erarbeitet, aber es war auch dabei. Du hast in Wolfsburg halt einen Elfmeter, wo ihm der Ball auf die Hand fällt. Du hast halt immer wieder Situationen gehabt, wo die Spiele auch hätten kippen können. Und das musst du dir halt jetzt, glaube ich, gewahr machen, dass du weißt, okay, ist zwar geil gelaufen, aber wir haben an gewissen Stellen auf jeden Fall noch Dinge zu verbessern und dafür kann man die Zeit jetzt nutzen. Also ich glaube, dass es sogar gut ist, dass jetzt Pause ist, weil du dann, ja, diesen Schritt machen kannst, zu reflektieren und sich zu sortieren, Dinge wieder vielleicht anzupassen und wichtige Fragen zu klären, auch wenn ich eigentlich gar keinen Bock auf diese wichtige Frage habe, was jetzt auf der Torwartposition passiert.
Das kommt, da kommen wir gleich auch noch zu, natürlich zu dieser Frage.
Werde mich nicht äußern.
Ja, da gucken wir gleich mal. Ein Luxusproblem ist es auf jeden Fall. Aber es wird jetzt immer gesagt, wenn die Bayern schwächeln, dann müssen wir da sein. Das sagt die Konkurrenz seit Jahren. Letztes Jahr war tatsächlich Bayer Leverkusen dann mal da und hat eine Schwächephase der Bayern aber auch wirklich mal sehr, sehr gut ausgenutzt. Jetzt aktuell, wenn man da auf die Tabelle und auch auf den letzten Spieltag guckt, sieht man, Dortmund schwächelt, beziehungsweise zeigt mal wieder dieses wechselhafte Gesicht. Diese Achterbahnfahrt der Dortmunder geht auch unter neuem Trainer weiter. Da verlieren sie 1-2 bei Union. Leverkusen führt 2-0 gegen Kiel, steht am Ende nur mit einem Punkt da. 2-2. Den beiden fehlt es vielleicht aktuell ein bisschen an Mentalität. Das kann man Eintracht ja jetzt nicht nachsagen, dass denen Mentalität fehlt. Das haben sie ja nur eindeutig bewiesen. Aber ist vielleicht die Eintracht in diesem Jahr dann vielleicht nicht das Team, was am Ende Meister wird, aber was den Bayern doch über längere Sicht, schüttelt schon den Kopf, dann doch mehr oder mit einer Paroli bieten kann.
Nein,
weil sie ja auch gegen kleine Gegner punkten, was der Konkurrenz ja momentan nicht gelingt.
Das geht mir jetzt viel zu schnell. Also ich glaube, die Eintracht ist gut beraten, wenn sie wirklich die Saisonziele beibehält, weil ich habe es vorhin schon gesagt, so wenn man wirklich genauer in die Spiele reinguckt, finde ich auch genug Sachen, die quasi dagegen sprechen und die vielleicht sagen, okay, an der und der Stelle ist es noch viel zu wackelig. Das ist eine sehr junge Mannschaft, das siehst du in den Spielen auch wieder. Wir haben es selten geschafft, über 90 Minuten das auf den Platz zu kriegen. Es wird auch irgendwann nicht mehr das zweite Europapokalspiel sein, sondern das sechste Europapokalspiel, nachdem du dann irgendwie wieder kicken musst, wenn Verletzungen dazukommen. Also ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Art und Weise realistisch ist, zu sagen, dass die Eintracht um die ersten beiden oder in den ersten drei Plätze mitspielt. Sondern wenn alles gut zusammenkommt und man irgendwie diese Dreifachbelastung gut verkraftet, kannst du vielleicht um Platz 4 mitspielen. Das lasse ich mir gefallen. Aber eigentlich ist Platz 5, Platz 6 das, wo ich die Eintracht verorte und auch weiterhin sehe. Weil ich habe jetzt auch keinen Bock, irgendwie so Luftschlösser zu malen. Und am Ende ist das mein Bewertungsmaßstab, zu sagen, ach scheiße, was ist denn das für eine Saison? Die Eintracht ist ja nur Vierter geworden, so Leute. Ich kann, das mache ich auch bei Fußball 2000, immer diese Geste hier, Piano, Piano, Piano. So einen inneren Matthias Sammer habe ich immer wieder in der Bewertung dabei.
Antizyklisches Loben dann auch bei dir etwas, was man ist dann vielleicht sehen könnte.
Ne? Ja.
Gut, die Eintracht willst du jetzt noch nicht zum Meister machen. Machst du dann die Bayern zum Meister im Schönreden der aktuellen Situation?
Nee, ich glaube, das habe ich auch gestern zu meinen Jungs gesagt. Ich glaube, dass wir hier den deutschen Meister gesehen haben auf dem Platz, das ist der FC Bayern. Wenn die diese Art und Weise durchziehen, dann werden die Ergebnisse kommen. Das hat Müller ja nach dem Spiel auch im Interview gesagt, dass er sehr zufrieden war mit der Leistung. Und da gebe ich ihm recht. Natürlich spielen die nur 3-3 in Frankfurt und ärgern sich, wie Eberl das auch gesagt hat. Aber ich glaube, diese Art und Weise zu spielen, sollte jeden Bayern-Fan beruhigen, dass das eine gute Saison wird, wenn das durchgezogen wird. Natürlich auch bei Bayern. Wir haben die Abwehrprobleme beziehungsweise so diese Luftigkeit ein bisschen angesprochen. Aber ich traue Kompany zu, dass er da Lösungen findet. Und dann haben wir den deutschen Meister gesehen. Und ich sag's ganz ehrlich, das erleichtert mich ein bisschen. weil du hast die Vereine aufgezählt, die da in Lauerstellung sind. Und ich glaube, wenn Bayern dieses Jahr schwächelt, dann ist es nicht die Eintracht, dann ist es nicht Leverkusen, dann ist es nicht Dortmund, die da sind, sondern dann ist es Leipzig. Und das kann niemand wollen. Das heißt, im Sinne von Fußball-Deutschland muss der FC Bayern deutscher Meister werden, um uns vor diesem Szenario zu bewahren. Was natürlich nicht heißt, dass ich mich wehre, wenn die Eintracht Meister wird.
Klar.
Dann wüsste ich überhaupt gar nicht, ob mein Körper das verkraftet. Und ich will mich auch nicht dagegen wehren. Aber nochmal, ein bisschen Matthias Sammer und ein bisschen, ein bisschen Demut. Der FC Bayern hat schon sehr gut gespielt gestern.
Also du lobst den FC Bayern. Bleibt man denn bei Bayern? Also zumindest Eberl und Müller haben es ja zumindest getan. Sie sind ruhig geblieben. Aber da gibt's ja noch jemanden in München, der relativ schnell einen roten Kopf kriegt, wenn es jetzt zum Beispiel dreimal in Folge wie jetzt nicht gewonnen wird. Wenn es dann vielleicht nach der Länderspielpause auch noch gegen den VfB Stuttgart etwas eng werden sollte. Wird es dann ziemlich einen Wellengang am Tegernsee geben? Was glaubst du? Wird es da ruhig bleiben?
Weiß ich nicht. Mich würde es aber wundern, wenn nicht. Weil ich glaube, wenn man genau hinschaut, spielt Bayern gut. Und der FC Bayern hat für mich auch ein ganz anderes Gesicht gezeigt als die letzten zwei Jahre, als ich den FC Bayern beobachten konnte, wo du immer das Gefühl hattest, die tragen auch so ein bisschen ein paar Probleme mit sich rum und die tragen die auch mit auf den Platz, die von außen kamen. Man hatte verschiedene Trainer ausprobiert, man hat dies ausprobiert, man hatte Unruhe, du hattest irgendwie nicht das Gefühl, dass du die Philosophie des FC Bayern greifen kannst. Wer ist der FC Bayern? Wer soll der FC Bayern sein? Wer will der FC Bayern sein? Weil du mit Nagelsmann, Tuchel auch verschiedene Ansätze hast, muss man ganz klar sagen. Und wenn du dann anfängst, einen Kader zusammenzubauen, hast du plötzlich Zutaten von verschiedenen Köchen da und dann passt das vielleicht an der Stelle nicht zusammen und du verortest das Problem aber völlig an der falschen Stelle. Und ehrlich gesagt, ich bin überrascht von den Bayern. Ich bin überrascht, dass die so schnell so gut sind. Weil ich gedacht hätte, okay, mit Kompanie holst du auch wieder eine Wundertüte, zumindest als Außenstehender, als Trainer. Und da kann schnell Unruhe entstehen. Ich würde aber nicht verstehen, wenn die jetzt entsteht, weil ehrlich gesagt ist die Spielweise und die Dominanz teilweise gut. Und du hast mit Olise auch einen Spieler, wo ich sage, okay, die Leute, die nicht verstanden haben, warum man für den so viel Geld ausgeben, verstehen es hoffentlich jetzt. Und ich wehre mich nicht gegen irgendein Hollywood-Uli-Uli-Uli-Theater. Nochmal.
Klar?
Aber ich würde es halt nicht verstehen. Aber das würde zu meinem Eindruck vom aktuellen Uli Hoeneß passen, wenn der da jetzt anfängt, Stress zu machen. Aber keine Ahnung, mal gucken.
Im Jahr 2300 empfing das Raumschiff Eternity eine Warnung.
Nicht landen.
Captain Lyra ließ sich nicht aufhalten und öffnete die Tür. Die Systeme versagten und plötzlich...
Im wichtigsten Moment kein Datenvolumen mehr? Mit dem Vodafone Gigadepot würde das nicht passieren. Jetzt unverbrauchtes Datenvolumen in den nächsten Monat mitnehmen und wie gewohnt weiter surfen. Go on im zuverlässigen 5G-Netz von Vodafone. Together we can.
Du hast einen der Neuzugänge der Bayern schon erwähnt, Olise, der ja wirklich momentan in bestechender Form ist. Ein anderer, der ungefähr genauso viel gekostet hat, glaube ich sogar noch ein paar Millionchen teurer war, ist der gute Herr Palinha, Joao Palinha, der im Moment nicht spielt, beziehungsweise gestern dann nur einen ganz kurzen Einsatz am Ende noch gekriegt hat. Wird der aus deiner Sicht dann derjenige, der Bayern hinten den Laden dicht machen könnte, also ein normal denkender, defensiv vor allem denkender Sechser, ein Zerstörer?
Ich glaube, Thomas Tuchel sitzt jetzt zu Hause und denkt, aha, funktioniert ja doch so leichter zu holen. Also den hätte ich auch gerne gehabt. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich wirst du irgendwie so ein bisschen Sicherheit einbauen müssen in diese Truppe. Weil, ja, ich meine, nicht nur die Eintracht hat es gezeigt, auch Aston Villa hat es gezeigt, dass du da halt Bayern verwunden kannst und das muss abgestellt werden. Ich glaube aber, dass Kompanie ist selber Verteidiger gewesen, dass der da Lösungen findet. Nochmal, mich interessiert es eigentlich nicht und ich habe davon nichts, aber ich würde den FC Bayern bitten, ruhig zu bleiben, weil ich das Gefühl habe, dass Vincent Kompany ein besserer Trainer ist, als ich zum Beispiel dachte. Und dass das eine wirklich krasse Spielweise war, die, wenn man da einzelne Dinge, wie du hast gerade angesprochen, vielleicht mit Palinha irgendwie ein bisschen mehr stabilisiert, dann sieht es schlecht aus für die Bundesliga.
Und irgendwann wird Harry Kane sicherlich auch nochmal wieder treffen, auch wenn Didier Hamann da skeptisch ist, aber das Fass wollen wir jetzt nicht aufmachen. Wie sieht's denn aus mit Omar Marmoush? Wann klingelt denn jemand mit bayerischer Nummer mal durch?
Bei allem Respekt, ich glaube, Bayern ist mittlerweile aus den Sphären raus, dass sie Marmoush holen können. Das war bei Muani schon so. So, da wusstest du, okay, da werden andere Vereine anklopfen, die mehr Geld als Bayern haben. Ich glaube, das wurde ja auch vor der Saison so kommuniziert. Das hat ja auch Uli Hoeneß so ein bisschen eingeworfen und gesagt, ey, die ganz verrückten Sachen können wir nicht und wollen wir nicht mitmachen. Ich glaube, dass Marmoush nicht zum FC Bayern gehen wird, sondern wenn er geht, und wenn er so weiterspielt, glaube ich, dass wir es diesen Sommer nicht verhindern können, leider. Mhm. Weil dann werden nicht Nottingham und vergleichbare Clubs anklopfen, sondern höhere. Mhm. Ich glaube, dass wenn er wechselt, geht er in die Premier League und weiß auch gar nicht, ob der FC Bayern ihn braucht, aber es ist auf jeden Fall schon sowas, wo man sieht, okay, es ist nicht mehr selbstverständlich, dass der FC Bayern die Spieler bekommt, die er gerne hätte. So was früher, als ich heranwachsender Jugendlicher war oder selbst später Erwachsener war, immer der Fall war. Du wusstest, wenn Bayern den Spieler haben will, kriegen die den Safe. Mhm. Das hat sich ein bisschen geändert. So, ich glaube, dass Bayern nicht mehr überall als Erster auf der Telefonliste steht, wenn es um sowas geht.
Aber du sagst es schon, Omar Marmoush nächsten Sommer, das wird eng. Jetzt schreibt auch die Hessenschau oder hessenschau.de schon, so entwächst Omar Marmoush der Eintracht, meint damit natürlich seinen Monsterlauf. 8 Tore in 6 Spielen, 2 Assists, 2 Tore gegen Bayern hingelegt, letzte Saison ja schon 12 Tore und 9 Assists. Also der macht im Grunde da weiter, wo er letzte Saison aufgehört hat. Im Grunde legt er sogar noch einen drauf. Also die Leistungskurve zeigt so weit nach oben, dass er jetzt mit dem Saisonstart ja auch schon Legenden der Eintracht, JJ Okocha, Anthony Yeboah und Bernd Hölzenbein ja schon in den Schatten stellt. Gut, das ist jetzt wieder so ein Spielchen der Medien, dass solche Namen natürlich dann gleich gezählt und herangeführt werden. Aber was würdest du sagen, ist sein Erfolgsgeheimnis?
Das ist ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, dass er einfach vor Selbstvertrauen strotzt, dass er unglaublich motiviert ist und dass er diesen Verein fühlt. Also ich glaube, wenn du, das ist schon ein Unterschied, glaube ich, wenn du die Wertschätzung spürst von der sportlichen Leitung, aber auch von den Fans und wenn Fans da sind, man dürfen es nicht vergessen, der hat in Wolfsburg gespielt. Ich glaube, da fehlt dir schon als Spieler ein entscheidender Faktor, gerade für so einen emotionalen Spieler wie Marmoush, und das ist halt Atmosphäre. So, das ist Atmosphäre, das ist das Stadion, das ist die Bedeutung, die die Dinge, die du auf dem Platz tust, hat. So, dass du das ja auch direkt merkst, wenn Etikete hat gestern nach dem Spiel gesagt, ey, was hier abging, ist geisteskrank. Wir spielen genau deswegen, damit wir solche Erlebnisse haben, genau wie diesen Roar nach dem 3-3. Ich glaube, dass das bei ihm eine Rolle spielt. Ja, und dass er vielleicht einfach auch ja antizyklisch eine richtige Entscheidung getroffen hat. Ich glaube, jeder Spieler wäre letzte Saison gegangen, hätte sich das quasi versilbern lassen auf dem Gehaltskonto, wäre in die Premier League gegangen, wo du halt wahrscheinlich das Doppelte, Dreifache verdienen kannst und hätte halt mal geguckt, was in Nottingham so abgeht. Er ist geblieben. Das spricht auch für Selbstvertrauen, weil er weiß, okay, ich muss den Cashout, was mein Gehaltskonto betrifft, gar nicht machen, weil ich habe vor, noch besser zu werden und dann kriege ich dann nächsten Sommer noch einen besseren Vertrag. Das machen ja nicht viele Spieler. Viele Spieler gehen ja beim ersten Angebot weg, weil sie denken, okay, sicher ist sicher. Das kann ich sogar auch verstehen, dass man es macht, weil man halt nicht weiß. Du kannst dich verletzen, du kannst in eine Formkrise geraten. Zack, ist, glaube ich, dein Marktwert und dein Gehaltslevel dann abgesunken. Er hat halt gedacht, nee, let's go, ich zieh's durch. Und ich bin auch hier ehrlich, das hätte ich in der Art und Weise nicht erwartet.
Der Kompany hat ja auch gestern nach dem Spiel gesagt, er ist einer von diesen Spielern, die wachsen, wenn sie beim richtigen Verein sind. Das ist ja das, was du jetzt eben auch gesagt hast, mit dem Vertrauen, was einfach da ist zum Spieler und was dann auch gegenseitig zurückgezahlt wird und dass man dann eben sich als Spieler auch einfach wohlfühlt und dann das macht, was er da eben macht. Wie abhängig ist denn die Eintracht von ihm? Also wenn man nur mal allein auf die Ausbeute guckt, mehr als die Hälfte der Tore geschossen. Also von daher würde ich jetzt erstmal sagen, extrem abhängig.
Auf den ersten Blick vielleicht so, ich finde es gar nicht. Du hast mit Ekitike noch einen weiteren absoluten Sensationsspieler, eine absolute Attraktion. Und du hast mit Matanovic auch noch jemanden. Und das ist halt eklatant anders als letzte Saison, wo du das Gefühl hattest, du hast gar keinen Schirmer. Und jetzt hat die Eintracht 3 Stück. Das heißt, selbst wenn Marmoush mal ausfallen würde, kann ich mir eine Aufstellung vorstellen, die für Gefahr sorgen kann. Deswegen, ich glaube, die Abhängigkeit ist gar nicht so groß. Er ist momentan der beste Bundesligaspieler, was die Form betrifft. Aber er hat auch Spieler neben sich, die dafür sorgen, dass das so ist. Und Ekitike ist halt auch jemand, der locker dafür sorgen könnte, dass du 3-4 Spiele ohne Marmoush überstehen könntest, ohne dass die Eintracht wesentlich schlechter wird.
Und er hat einen Trainer, der an ihn glaubt, Dino Topmöller. Der hatte jetzt nach dem Spiel gegen Bayern verraten, dass er mit Marmoush einen kleinen Deal vor der Saison geschlossen hat, wollte aber nicht sagen, worum es sich bei diesem Deal handelt. Weißt du da aus dem Umfeld der Eintracht ein bisschen mehr?
Nee, und selbst wenn Topmöller es nicht verraten will, und ich wüsste es jetzt, würde ich es auch hier nicht verraten, aber ich weiß es auch gar nicht. Also ich weiß nicht, welcher Deal das ist. Vielleicht hat das irgendwas mit der Anzahl der Tore zu tun oder keine Ahnung.
Es scheint ihn auf jeden Fall zu beflügeln, so wie er momentan spielt.
Soll er auch gar nicht verraten, macht einfach das, was ihr da gemacht habt, weiter.
Das werden sie jetzt sicherlich auch machen. Aber du hast eben schon so ein bisschen anklingen lassen, jetzt ist es gut, jetzt ist es Pause, da kann man ein bisschen was arbeiten. Was glaubst du denn, was dieses Remis jetzt speziell gegen die Bayern dann auch für den weiteren Verlauf der Saison dann in allen drei Wettbewerben vielleicht noch rauskitzeln kann oder bedeutet einfach ganz, weil das ist ja Selbstvertrauen ohne Ende, was man da wahrscheinlich sammelt.
Ich glaube, dass das gut war, on a high note rauszugehen. So, du bist quasi mit dieser Emotionalität in die Länderspielpause gegangen. Das heißt, du erinnerst dich positiv. Der letzte Gedanke an die vergangene Bundesliga ist positiv. Das heißt, du hast nichts, was dich irgendwie triggert, zu sagen, ärgerlich. Sondern du hast dir selber bewiesen, dass du selbst in solchen Spielen, wo du maximal unterlegen bist, trotzdem noch punkten kannst. Ja, und das sollte dir einfach weiter Selbstvertrauen geben und halt auch einfach die Demut zu sagen, okay, wir sind jetzt hier gelandet mit der und der Punktzahl, aber wir haben auch das und das noch nicht so gut gemacht und der ein oder andere Spieler ist vielleicht noch nicht so zum Zug gekommen und einfach weiter. Ich glaube, das Wichtige wird sein, den Strom aufrechtzuerhalten.
Du warst ja in der letzten Saison bei uns auch zu Gast und warst zum Thema Topmöller bleiben, gehen, wenn ich mich recht entsinne, ein bisschen zwiegespalten, aber mit der Tendenz zu Topmöller sollte bleiben. Mittlerweile fühlst du dich wahrscheinlich bestätigt dann dadurch und oder wie würdest du es jetzt einschätzen?
Ich war immer mindestens 51-49 pro Topmöller. Ich habe ja auch gesagt, dass es ein Risiko gewesen wäre, wenn man alles nochmal von neu gemacht hätte. Ich bin ein großer Fan davon, was wir vorhin bei Bayern besprochen hatten. Wenn die Zutaten, die auf dem Tisch liegen, von einem Koch kommen, beziehungsweise von denen, die da sind und nicht irgendwie dann Altlasten da sind und dann kommt noch einer dazu. Das ist ja quasi so die Story von Borussia Dortmund der letzten Jahre, dass da teilweise gar nicht mehr irgendjemand weiß, wer was wann angefangen hat zu kochen und was dann am Ende dabei rauskommen soll. Deswegen war ich immer pro Topmöller. Ich habe auch die spielerische Entwicklung im Fundament, da habe ich gesehen. Gleichzeitig muss ich auch dazu sagen, wusste ich nicht, ob er das hinkriegt, so eine Aura zu entwickeln, ein Bundesliga-Trainer zu sein. So, und das ist durch den Erfolg jetzt für ihn natürlich leichter. Und ich bin froh, dass die Eintracht den Schritt gegangen ist. Ich würde mich jetzt aber nicht zu denen zählen, die sich jetzt hinstellen können und sagen können, ich habe es euch ja immer gesagt, der Topmöller, der wird laufen. So, ich gebe offen zu, dass ich immer, wie du es genau gut beschrieben hattest, hin und her gerissen war und trotzdem die Entscheidung getroffen hätte, Topmöller zu behalten. Deswegen ist es gut, dass diejenigen, die die Entscheidung auch treffen, das getan haben.
Jetzt muss er ja auch eine Entscheidung treffen. Du hast eben schon gesagt, du willst dich rumdrücken um diese Beantwortung der Frage. Ich versuche es mal so. Er hat, wenn wir bei dem Kochbild bleiben, jetzt zwei Zutaten für zwei durchaus schmackhafte Gerichte. Was Brasilianisches mit Santos und was Deutsches mit Trapp. Trapp ist Kapitän, ist derjenige, den man vor der Saison ja eigentlich zur Nummer 1 gemacht hat, beziehungsweise der ist seit Jahren die Nummer 1 und eigentlich ja auch unumstritten lange gewesen, hat aber in der letzten Saison ein paar Fehler drin gehabt, die ihn vielleicht auch das Ticket für die EM gekostet haben. Jetzt ist der Kollege Santos gegen Bayern auch wieder einer gewesen, der tolle Paraden gezeigt hat. Ich erinnere mich da an 2, 3 wirklich gute, wo er dann Eintracht im Grunde auch den Punkt am Ende gerettet hat. Wie schwierig ist es denn für Trapp, an ihm jetzt wieder vorbeizukommen? Oder gibt es tatsächlich diesen Persilschein?
Es ist nicht. Es tut mir leid. Ich muss jetzt wieder den Modus einschalten, den ich bei der Topmöller-Frage bei euch in der letzten Sendung eingeschaltet habe. Ich habe keine Ahnung. Weil ich finde dir für beide Seiten unglaubliche Argumente. Also was der bei Istanbul und gestern gegen Bayern abgerissen hat und diese Paraden und diese Art und Weise, wie Santos spielt, das ist schon sehr, sehr, sehr besonders. Also das ist ein Torwart, der kann die Spiele gewinnen. Und der hat die auch gestern den Punkt gerettet, weil eine Szene wird immer völlig vergessen, als Müller am Ende da noch an der kurzen Ecke, wie der den rausholt. Ja. Wahnsinnig.
Auf der Linie.
Wahnsinnig. So, der war fast schon drin. Der kratzt den dann noch raus und dann reden wir halt darüber, dass Thomas Müller wieder vom Gästeblock rumafft und die Eintracht verliert 4-3. So. Das ist halt wirklich ein Torwart, der entscheidende Moment, der hat auch im 1 gegen 1 gezeigt, bei der einen Szene in der ersten Halbzeit, dass er brutal stark ist. Von diesem Istanbul-Auftritt kannst du ja eine Compilation zusammenstellen. Hat die UEFA, glaube ich, sogar auf ihrem X-Account sogar gemacht, so dass man die einzelnen Szenen da gesehen hat und wieder den einen Ball an die Latte lenkt, ist völlig wahnsinnig. Ist ein geiler Torwart und völlig unerwartet, dass man den jetzt so früh sieht und dass der so spektakulär da drin ist. Gleichzeitig, darf man auch nicht vergessen, hat er gegen Pilsen einen merkwürdigen Bock drin gehabt. Das ist ein junger Torwart, das heißt, du würdest auch so den einen oder anderen Fehler und die eine oder andere Unsicherheit im Verbund mit der Hintermannschaft mit einkaufen. Und du hast Kevin Trapp. Und wenn mir jetzt einer eine Knarre an den Kopf hält, mich zu entscheiden, dann würde ich einfach sagen, Kevin Trapp ist der Kapitän, Kevin Trapp ist unsere Nummer 1, Kevin Trapp hat Aura. Und man kann vielleicht über ein Modell nachdenken, in den Pokalwettbewerben auf Santos zu setzen, zu sagen, okay, aber auch da wieder, Kevin Trapp bräuchte ja den Europapokal, um eine Nationalmannschaft wieder anzugreifen. Mein Herz sagt Kevin Trapp. Das hat auch viel einfach mit Verbundenheit und mit Respekt gegenüber Kevin Trapp zu tun. Der verrückte Teil in mir, den es leider auch zu viel gibt, der vielleicht, wenn er weiß, er muss Samstagmorgen früh aufstehen, freitags nicht zu trinken, dieser Basti würde auf Santos setzen und sagen, let's go, mal gucken. Kann natürlich sein, dass ich dann völlig verkatert aufwache, kann aber auch der beste Abend des Lebens werden. So. Und ich bin abschließend gesagt froh, wirklich froh, dass ich es nicht entscheiden muss. Ich rechne aber damit, dass das einfach ganz normal darauf hinauslaufen wird, dass Kevin Trapp wieder die Nummer 1 wird. Und ich hoffe, dass das dann einfach gut läuft und dass wir vielleicht dann nächsten Sommer schon den Ersatz hier haben mit Carlos Santos.
Ich war schon gesagt, Trapp hat ja auch nochmal Ambitionen Richtung Nationalmannschaft angemeldet. Im Moment ist er natürlich dann auch, weil er verletzt ist, auch nicht dabei. Julian Nagelsmann hat sich auf Baumann, Nübel und Blaswig jetzt erstmal als Dreiergespann festgelegt, wobei Baumann und Nübel dann um die Nummer 1 konkurrieren. Wenn du da aufstellen würdest, hast du da eine Präferenz? Würdest du sagen, das kann Baumann, das kann Nübel? Also Duell gestern ging ja 1-1 aus, wo Baumann dann zumindest den Handelfmeter von Stuttgart noch hält, im Nachschuss dann nicht mehr parieren kann, aber zumindest die bessere Szene gehabt vielleicht. Ansonsten beide gleich solide.
Also ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der Deutschland sowohl im Tor als auch im Sturm nicht ideal aufgestellt ist. Also die Aufzählung, die du eben gemacht hast, die hat überhaupt nichts mit vergangenen Torhüter-Duellen zu tun, die wir sonst so hatten. Wo du das Gefühl hattest, es gab so geile Torhüter, die nicht mal in die Nähe der Nationalmannschaft gekommen sind, weil da halt noch bessere waren. Diesen natürlichen Nachfolger hast du aktuell gar nicht. Du hast nicht diesen 20-jährigen Manuel Neuer gerade drin, der dann reinrutscht und durch diverse Umstände dann zur Nummer 1 wird. Hast du nicht. Muss man ganz ehrlich auch sagen. So, was soll ich jetzt hier Oliver Baumann in den Himmel loben? So, Oliver Baumann ist für mich einer der langweiligsten Torhüter der Bundesliga. Ist wahrscheinlich ein guter Typ, hat sich aber dafür entschieden, in Hoffenheim zu spielen. Habe ich nicht wahrgenommen. So, würde mich auch nicht anzünden, wenn der die neue Nummer 1 ist. Bei Nübel hätte ich noch ein bisschen Fantasie, dass das was werden könnte, weil Bayern hatte den ja nicht umsonst so jahrelang auf dem Schirm und es gibt so dieses Gefühl, dass er vielleicht irgendwann dann bei der Bayern die Nummer 1 wird. Und Blaswig, sorry, also weiß nicht. Am Ende muss Ter Stegen wieder fit werden, dann ist er die Nummer 1. Und ob Trapp da nochmal eingreifen kann, weiß ich nicht. Wie da geplant wird, wie kurzfristig, wie langfristig, weil Trapp ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber für mich wäre tatsächlich Kevin Trapp jemanden, der für mich wäre Trapp und Nübel die beiden, die sich vielleicht streiten sollten. Und dann hast du, keine Ahnung, vielleicht sollte man über Diamant Ramay mal nachdenken. Vielleicht sollte man bei Santos nachfragen, ob er deutsche Vorfahren hat. Ich habe keine Ahnung. Aber ich finde, die Nominierungen sowohl im Tor als auch im Sturm zeigen, dass die Nationalmannschaft weit davon entfernt ist, eine Weltklasse-Kader aufstellen zu können.
Jonathan Burkhardt, als Frankfurter bist du Mainzern natürlich etwas rivalisierend gegenübergestellt. Nee. Aber den meintest du jetzt wahrscheinlich gar nicht.
Nee, den meinte ich gar nicht. Das habe ich eher verstanden.
Kriegst du Ärger mit seinem neuen Dudes-Freund Lothar?
Nee, ich wundere mich, dass er jetzt erst kommt und das Kind, das Kleindienst vorher kam. Weil das wirkt ein bisschen wie eine komplette Kapitulation. Mit Füllkrug, die Action hat so einigermaßen funktioniert. Aber Tim Kleindienst, Leute, bei allem Respekt vor Tim Kleindienst, aber wenn der zur Nationalmannschaft nominiert wird, dann ist meine Meldung nicht, oh, Glückwunsch Kleindienst, sondern dann zeigt es mir schon, Deutschland hat ein sehr, sehr großes Sturmproblem. Und Johnny Burkhardt ist der Einzige, wo ich eine Fantasie entwickeln kann, dass der das vielleicht irgendwann lösen kann.
Gucken wir mal, was schon gegen Bosnien vielleicht dann geht am Freitag. Wir haben noch eine kleine Rubrik, da darfst du gleich noch ein bisschen Werbung machen.
Alle mal herhören.
Nämlich für deinen Podcast, beziehungsweise ist ein Podcast, ne? Fußball 2000.
Ja, ich kann hier Werbung für Fußball 2000 machen. Beschäftigt sich mit der Eintracht immer Montag 18 Uhr bei YouTube. Sein Produkt des Hessischen Rundfunks. Und ja, wir unterhalten uns immer an verschiedenen Orten in Frankfurt und Umgebung. Ja, über das Spiel im vergangenen Wochenende und über alle Dinge, die wir wollen, in eher lockerer Atmosphäre. Also keine Taktiktafeln erwarten, sondern es geht ein bisschen journalistisch und emotional zu, würde ich mal sagen.
Und dann immer montags 18 Uhr. Wo gibt's? Bei YouTube?
Bei YouTube,
und weil,
genau.
Auch als Podcast?
Nee, es gibt tatsächlich ein YouTube-Format.
Nur bei YouTube. Und YouTube, das ist auch ein guter Hinweis, da gibt's auch den Fever-Pitch-Podcast. Da könnt ihr uns sehen, da könnt ihr uns hören und natürlich ansonsten in jedem Podcatcher eurer Wahl gibt's Fever-Pitch auch zu hören. Viermal die Woche aktuell. Also da solltet ihr dann unbedingt ein Abo dalassen. Fußball 2000 solltet ihr natürlich auch abonnieren. Vor allen Dingen dann, wenn ihr es mit den Frankfurtern meint oder eben auch Basti Red gerne seht und hört. Wir tun es sehr gerne hier beim Fever Pitch Podcast und sagen danke, Basti.
Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
Fever Pitch, der Fußball-Podcast.